Gestern großer Staatsakt in Wittenberg, dort im Stadthaus. Ich weiß nicht, wie viel Sie davon gesehen haben. Man hatte den Eindruck, dass die Redner auf der einen Seite versucht haben, Luther gerecht zu werden, und doch andererseits immer da, wo sie seinen Konzepten besonders nahe kam, es schwierig wurde, das Ganze angesichts der Political Correctness durchzuhalten. Die Kulturstaatssekretärin hat dann sogar gesagt, er sei in manchen seiner Auffassungen ja fundamentalistisch gewesen. Sie haben sich herangepirscht. Der Bundespräsident in einem anderen Zusammenhang, das ist dann nur zitiert worden, hat gesagt, die Botschaft der Reformation sei der zur Freiheit berufene mündige Mensch, der für andere Verantwortung übernimmt. Da war schon noch mehr. Und man hatte manchmal den Eindruck, dass es ähnlich lief wie bei den Versuchen in der alten DDR, bestimmte Stationen der deutschen Geschichte für sich schon zu verbuchen, aber das eigentliche, das Kernanliegen kam nicht zur Sprache. Der Name, der, soweit ich es verfolgen konnte, nicht genannt wurde oder nicht substanziell thematisiert wurde, war der Name, der Luther am meisten bedeutete, nämlich Christus. Solus Christus. Ist er wirklich konkurrenzlos? Der Anspruch Jesu im Widerspruch der Zeitgenossen. Zu Jesus Christus hat der Festakt so gut wie geschwiegen. 500 Jahre Reformation und ein beredtes Schweigen über Christus. Dabei war das die zentrale Entdeckung Luthers. Er hat die Schrift gefunden und durch die Schrift zu Jesus gefunden. Und wer durch die Schrift zu Jesus findet, der begegnet von Anfang an dort einer geradezu provokativen Exklusivität. Schon Johannes der Täufer hat das erkannt, als er sagte in Johannes 3, als Jesu Dienst und sein Dienst sich noch eine Weile überschnitten haben, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Die Apostel haben es dann im Rückblick auf Kreuz und auf Auferstehung verkündigt. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden, durch den wir gerettet werden können. Solus Christus. Und unser Herr hat es selbst von sich gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Solus Christus. Und genauso wie das Sola Scriptura wurde auch das Solus Christus von Anfang an bekämpft. Wir können das in den Evangelien nachlesen. Heute ist es durchaus üblich, dass auch diejenigen, die Jesus nicht als den akzeptieren, der er ist, sehr anerkennend über Jesus sprechen. Ihn rundweg abzulehnen, trauen sich interessanterweise nur die wenigsten. Spannend wird es in dem Moment, wo es um seine Exklusivität geht. Solus Christus. Ich hatte schon aus dieser EKD-Denkschrift zitiert, Rechtfertigung und Freiheit zum Reformationsgeschehen. Dort äußert man sich auch zum Solus Christus in einer Weise, die das Solus schon wieder durchstreicht. Da heißt es, die Herausforderung auf Seite 58 besteht darin, von Christus zu sprechen, aber so, dass nicht der Glaube des anderen abgewertet oder für unwahr erklärt wird. So wie für den Christen das Gehören zu Christus der einzige Trost im Leben und Sterben ist, so ist ja auch für den Anhänger der anderen Religion sein spezifischer Glaube. Dies darf auf beiden Seiten des Gespräches anerkannt werden. Hier wird nicht gesagt, was richtig wäre. Wir müssen anerkennen, dass der andere es auch ernst meint und wir müssen ihm respektvoll begegnen. Sondern hier wird gefordert, anzuerkennen, dass der Glaube des anderen in gleicher Weise wahr ist. Und dass wir eines dem anderen nicht präsentieren können, Solus Christus in dieser Exklusivität, in der der Herr sich selber präsentiert hat. Diese Denkschrift hat also mit dem Sola Scriptura das Solus Christus gleich mitbeerdigt. Und wir müssen nun fragen, was hat unser Herr selbst gesagt? Und wir wollen versuchen dabei auszugehen von dieser Definition, die Luther gegeben hat, die wir gestern schon mal zitiert haben. Es weiß Gottlob ein Kind von 7 Jahren, was die christliche Kirche sei, die wir vorhin zitiert haben, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihre Hirtenstimme hören. Es geht um den einen Hirten, dessen Stimme wir in seinem Wort hören. Und jetzt müssen wir versuchen, auf diesen Hirten zu hören und zu fragen, wie er diese Konkurrenzlosigkeit gemeint hat. Und wir werden in einem ersten Schritt fragen, der eindeutige Anspruch Jesu, wie hat Jesus ihn selbst dargelegt? Und auf diesen Part freue ich mich besonders, weil wir jetzt mal endlich Schrift auslegen können. Der zweite Punkt wird dann sich befassen, der ist aber wieder wesentlich kürzer. Also ich habe heute eine gewisse Erstpunktlastigkeit in meinen Vorträgen. Ich bitte, das mir nachzusehen. Der zweite Punkt steht dann unter der Überschrift der vielstimmige Widerspruch gegen Jesus. Und am Ende wollen wir festhalten, dass nun gefragt ist, unser einstimmiges Zeugnis für Jesus. Also der eindeutige Anspruch Jesu, der vielstimmige Widerspruch gegen Jesus und unser einstimmiges Zeugnis für Jesus. Wir beginnen mit Punkt 1, der eindeutige Anspruch Jesu. Und wir wollen uns dazu einen kurzen Bibeltext anschauen, in dem der Herr diesen Anspruch selber formuliert. Und ich bitte Sie, ich bitte euch mit aufzuschlagen, Markus 1. Es sind die programmatischen Verse aus dem ersten Kapitel des Markus-Evangeliums. Markus schildert hier den Beginn des öffentlichen Dienstes Jesu in Galiläa. Er konzentriert sich auf diese Hauptphase, mit der der öffentliche Dienst Jesu beginnt. Johannes schildert ergänzend noch die davorliegende Wirkungsphase, als Jesus erstmalig in Jerusalem aufgetreten war. Da hineinfallen die Ereignisse von Johannes 2, also die Hochzeit zu Kana, die erste Tempelreinigung, das missionarische Gespräch mit Nikodemus. Und als Jesus dann von dieser frühen Jerusalem-Reise zurückkehrt, beginnt die Hauptphase seines öffentlichen Wirkens im Norden. Es erfüllt sich jetzt, was Jesaja angekündigt hatte. In Kapitel 8, Vers 23, da ist vom Galiläa der Heiden die Rede. Dort wird das Licht aufscheinen. Und dann folgt ja auf Jesaja 8, 23 diese Geburtsanzeige des Messias. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und das Ganze wird angekündigt, wenn er kommt, dann wird das Volk, das im Finstern wandelt, ein großes Licht sehen. Und dann wird sich all das erfüllen, was wir, das war nicht abgesprochen gewesen, was wir heute als Eingangslesung gehört haben aus Jesaja 40. Jedes Tal soll erhöht, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Die Herrlichkeit des Herrn soll sich offenbaren. Und dann diese unmittelbare Ankündigung, Jesaja 40, Vers 10. Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Und genau das passiert in Markus 1. Jetzt kommt er wirklich. Und Jesus sagt gleich am Anfang sein Programm, was er verkündigen wird. Das ist überhaupt interessant, dass hier steht in Markus 1, Vers 14, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Die Zeitenwende kommt mit Predigt. Jemand hat gesagt, Gott hatte nur einen Sohn und der wurde Prediger. Und was predigt er? Hier steht das Evangelium Gottes. Das Evangelium ist die Nachricht von einem König, der kommt. Von einem König, der eine völlig neue Situation herbeiführt. Und dieses Evangelium ist das Evangelium Gottes, weil Gott die Quelle dieses Evangeliums ist. Dieser König ist von Gott selbst autorisiert und von Gott selbst angekündigt. Hier handelt es sich um höchste Autorität. Und jetzt wollen wir genau wissen, jetzt müssen wir genau hinschauen, wie es dieses Evangelium Gottes definiert. Und dazu gibt uns Markus in diesen beiden Versen Originalton Jesus. Es ist wie eine Zusammenfassung für ein Pressestatement. Wir bekommen ja im Neuen Testament auch ausführlichere Zitate und Redenausschnitte von Jesus. Aber hier ist es gewissermaßen als Essenz auf den Punkt gebracht, in a nutshell, wie die Amerikaner sagen, der Kern der Predigt Jesu in einem Satz. Und hier hast du auch seinen Anspruch ganz deutlich markiert. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt. Man fragt sofort, welche Zeit? Da steht im Griechischen ein ganz besonderes Wort für Zeit, nämlich der Begriff Kairos. Und Kairos meint, der kritische Punkt ist erreicht. Der Tag X ist da. Die Zeitenwende steht vor der Tür. Die wichtigste Epoche der Weltgeschichte bricht an. Was die Propheten über Jahrhunderte hinweg erhofft und angekündigt haben, es tritt jetzt ein in die Geschichte. Und Paulus wird dann im Rückblick auf diesen krassen Einschnitt schreiben in Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war. Da steht allerdings ein anderer Begriff für Zeit, da steht nicht Kairos, sondern Chronos. Damit macht Paulus deutlich, als diese geschichtliche Zäsur gewissermaßen erreicht war, da schickte Gott seinen Sohn. Und wir müssen jetzt sehen, was ist das Besondere daran? Was ist dadurch anders geworden, dass Jesus gekommen ist? Welche Konsequenz hat das für dich und für mich? Und Jesus bündelt seine Antwort auf diese Frage mit einem geheimnisvollen Begriff, den wir unbedingt verstehen müssen, weil er sehr oft missverstanden wird. Und dieser Begriff heißt Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nahe beigekommen. Schon Johannes der Täufer hatte ja versprochen, das Reich Gottes steht unmittelbar bevor, bereitet euch vor. Aber Johannes der Täufer hatte immer noch in die Zukunft geblickt. Aber jetzt mit Jesus ist die Zukunft Gegenwart geworden und das Reich Gottes ist da. Wodurch ist es gekommen? Es ist dadurch gekommen, dass Jesus gekommen ist. Das heißt, wo Jesus ist, da ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist gebunden an die Person Jesu. Wo Jesus wirkt, da wirkt Gottes Macht. Der Anspruch Jesu, darum geht es uns ja jetzt, weil er Gottes Sohn ist. Von jetzt an, wo Jesus da ist, greift Gott mit einer Macht durch wie noch nie zuvor. Von jetzt an ist Gott mit einer Nähe nah wie noch nie zuvor. Und das Wichtigste über Jesus hatte Markus gleich am Anfang des Evangeliums gesagt. Im Vers 1, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, und dann wird die Identität klar benannt, dem Sohn Gottes. Das Wichtigste gleich am Anfang, keine Diskussion, dieser Mann ist Gottes Sohn. Nicht er repräsentiert Gottes Sohn, nicht er wird adoptiert irgendwann als Gottes Sohn, er ist Gottes Sohn. Erster Vers. Und dann wird Markus diese Wahrheit ein ganzes Evangelium lang begründen und aufzeigen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Vor einiger Zeit sprach ich mit einem erfolgreichen Strafverteidiger. Der Gerichtssaal ist sein Zuhause. Der Mann hat ein Gespür für Beweise, für Tatsachen. Er ist unheimlich kreativ in der Kunst, Richter zu überzeugen. Und wir kamen ins Gespräch über Jesus. Und dann sagte er über Jesus diesen Satz: Letztlich kommt alles darauf an, ob er Gott war. Und dann zögerte er kurz und fügte hinzu: Nein, ist. Letztlich kommt alles darauf an, ob er Gott war. Nein, ist. Das heißt, wenn er Gott war, dann ist er Gott. Dann ist er ewig. Und das ist der Nerv des Markus-Evangeliums. Wenn Jesus Gott war, dann ist er Gott. Jetzt. Dann hat er die Macht des Todes gebrochen. Dann müssen wir jetzt mit ihm rechnen. Und dann kann kein Mensch ihm entkommen. Und dieses Thema wird das Markus-Evangelium dann nicht mehr aus den Augen verlieren. Von diesem Ziel wird Markus sich nicht mehr ablenken lassen. Und deswegen stößt du im Markus-Evangelium ständig darauf, dass Jesus als der Sohn Gottes offenbart wird. Verfolgt das mal in einer Konkordanzstudie. Das geht bis hin zu dem Centurio in der Passionssituation Markus 15, Vers 39. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass Jesus so schrie und verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Er sagt genau den gleichen Satz, den der Anwalt zuerst gesagt hatte. Und schon wenige Verse später wird der Kurzschluss des Centurio korrigiert, denn Gottes Sohn kann eben nicht vom Tod festgehalten werden. Dieser Mann ist Gottes Sohn. Verstehst du? Kierkegaard, der dänische Philosoph, hat es einmal so ausgedrückt. Jesus sagt selbst, dass er Gott sei. Das ist genug. Hier, wenn irgendwo und irgendwie, gilt es auch absolut. Entweder oder. Entweder anbeten, niederfallen oder mit dabei sein, ihn totzuschlagen. Oder ein Unmensch sein, der nicht einmal aufgebracht werden kann, wenn ein Mensch für Gott sich ausgeben will. Zitat Ende. Entweder oder. Du kannst Jesus nicht auf Dauer neutral gegenüberstehen. Du kannst Jesus nicht neutral gegenüberstehen, ohne dass er dich früher oder später in diese Entscheidung hineintreibt. Weil er lebt. Weil er lebt, fordert er uns genauso heraus wie die Zeitgenossen im ersten Jahrhundert. Und diese Gleichzeitigkeit stellt Jesus dadurch her, dass wir das Evangelium haben. Und damit ist der ganze historische Graben, von dem Lessing so viel fabuliert hat, überbrückt. Hier in diesen Kapiteln ist der historische Graben überbrückt. Denn plötzlich stehen wir dem Sohn Gottes gegenüber. Denn das Evangelium gibt dir nicht weniger als ihn selbst. Und deswegen hatte Gott bei der öffentlichen Beglaubigung seines Sohnes, die ja auch hier in Markus 1 geschildert wird, diese laute Stimme vom Himmel, die viele Zeugen gehört haben, du bist mein Sohn. Das ist Zitat wovon? Vom Psalm 2, Vers 7. Und worum geht es im Psalm 2? Da geht es um den König. Du bist mein Sohn. Du bist der König. Und da heißt es in Vers 6, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Und ich habe ihm gesagt, er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Das heißt, du bist der König in meinem Reich. Und jetzt tritt Jesus hin und sagt mit der ganzen Autorität seiner Person, Gottes Reich ist da, ich bin der König. In Matthäus 12, Vers 28 wird er sagen, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist Gottes Reich zu euch gekommen. Und dieses Reich Gottes, das der Sohn Gottes bringt in seiner Person, ist ein Schutzraum. Ein Schutzraum, den Jesus uns gebracht hat, mitten in dieser Welt. Und deswegen hat er sich mit einem Hirten verglichen, mit dem Hirten, der die Schafe sammelt im Bausch seines Gewandes, Jesaja 40. Und ihr Lieben, wie froh wir darüber sein können, dass Gottes Reich da ist. Wie stark das unsere persönliche Situation verändert. Das können wir uns an einem berühmten Gebäude verdeutlichen. Dieses Gebäude ist eng verbunden, wo wir schon uns in einem geschichtsträchtigen Wochenende bewegen. Dieses Gebäude ist verbunden, ja, man kann sagen, mit einem der glücklichsten und bewegendsten Ereignisse der jüngeren deutschen Geschichte. Ich meine das Palais Lobkowitz, das in Prag steht. Wunderbar gepflegte Rasenflächen umgeben das Botschaftsgelände. Im Hintergrund, nur 10 Minuten entfernt, erhebt sich die Prager Burg. Vor 28 Jahren, viele werden sich erinnern, wurde dieses Gebäude zum Schauplatz eines nervenzermürbenden Dramas im Sommer 1989. Es wurde zur Zuflucht für viele deutsche Männer, Kinder und Frauen aus der damaligen DDR. Ins sogenannte sozialistische Ausland durften sie ja damals noch reisen. Und einige haben es gewagt, in Prag angekommen, näherten sie sich der westdeutschen Botschaft. Und weil man ja immer damit rechnen musste, dass die Straße vor der Botschaft von tschechoslowakischem Militär bewacht wurde, schlichen viele sich von hinten an und warteten auf den richtigen Moment. Und dann kletterten sie über den Zaun des Palais Lobkowitz in die Freiheit. Und wer es geschafft hatte, befand sich plötzlich auf dem Boden der Botschaft, auf dem Boden der Freiheit. Hier hatte das tschechische Militär keinen Zugriff. Hier war exterritoriales Gelände. Wer es hierher geschafft hatte, der stand unter dem Schutz der deutschen Botschaft und des deutschen Grundgesetzes. Und als wir einige Jahre später mit den Kindern nach Prag gereist sind, da waren sie noch klein, da war einer der ersten Orte, den wir mit ihnen angesteuert haben, dieser Zaun von hinten, wo man durch die Gitterstäbe auf diesen Rasenplatz schauen konnte. Und wir haben gesagt, hier war es, hier kamen die Leute in die Freiheit. Bedrängt von der Forderung, herauszukommen und in die alten Verhältnisse zurückzukehren. Da draußen drohte die Zwangsrückführung in die DDR. Da draußen drohten Repressalien. Da draußen drohte möglicherweise die Einkerkerung in den Stasi-Knast. Aber hier drinnen war man in Sicherheit, geschützt vom deutschen Recht. Und als die Ersten es geschafft hatten, verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Und von Mitte August bis Ende September 1989 stieg die Zahl der Flüchtlinge auf fast 4000 Menschen an. Sie kampierten im Garten, in Zelten des Deutschen Roten Kreuzes, teilweise im Botschaftsgebäude, aber niemand durfte sie mehr hinauswerfen. Was für ein Bild für das Reich Gottes, ein Schutzraum mitten in dieser Welt. Und so geht es dem Menschen, der Christ wird. So geht es dem, der sich im Glauben an Jesus hängt. Seine Rechtslage hat sich verändert. Sein Schicksal hat sich verändert. Ja, er ist noch umgeben von feindlichem Gebiet. Aber er ist geborgen in Gottes Reich, wie die Flüchtlinge im Palais Lobkowitz. Das meint Gottes Reich. Und darum hat Jesus Gottes Reich gleichgesetzt und verdeutlicht mit einem anderen Begriff, der sozusagen synonym dafür verwendet werden kann, mit gleicher Bedeutung. Zum Reich Gottes gehören heißt, das ewige Leben haben. Das könnt ihr in Markus 10 sehen, wo Jesus mit dem erfolgreichen jungen Geschäftsmann spricht, dem sogenannten reichen Jüngling. Und da geht es darum, das ewige Leben zu ererben, Vers 17. Und das ist gleichbedeutend damit, in das Reich Gottes hineinzukommen, Vers 23 bis 25. Und dieses herrliche Reich, darum geht es mir jetzt, ist gekommen mit Jesus, es ist gebunden an seine Person, es ist das größte Geschenk, das es für uns gibt. Man muss eines klar sehen, wenn man das sagt, im Laufe der Kirchengeschichte wurde diese Wahrheit, diese Tatsache immer wieder verdeckt, wurde das Reich Gottes immer wieder ganz anders dargestellt. Aus dem Geschenk wurde ein Gesetz. Wir Menschen müssen Gottes Reich in dieser Welt aufrichten durch die Verbesserung der Verhältnisse. Auch in unseren Tagen gibt es eine ganze Bewegung, die diese Verfälschung propagiert. Das sind Teile der sogenannten Emerging Church Bewegung oder jene, die die Transformationstheologie versuchen, mit viel Schwung in unsere Gemeinden hineinzutragen. Und ich nenne hier ein paar Namen, damit ihr wisst, wer dafür steht. Johannes Reimer, Tobias Feix, Fabian Vogt, Tobias Künkeler, Roland Hartmeier, die CVJM-Hochschule in Kassel und auch viele andere Bibelschulen haben sich dafür geöffnet. Und sie propagieren jetzt, wir bauen das Reich Gottes, indem wir die Gesellschaft transformieren. Wir sind daran beteiligt, indem wir falsche soziale Strukturen beseitigen, materielle Armut linden und politische Missstände beheben. Und dadurch bauen wir gemeinsam mit Nichtchristen das Reich Gottes mitten in dieser Welt. Kurzfassung. Niemand wird bestreiten, der die Bibel kennt, dass wir als Christen eine soziale Verantwortung haben in unserem Umfeld. Dass wir das Beste der Stadt suchen sollen. Dass wir als Christen auch politisch verantwortliche Staatsbürger sind. Das wird niemand bestreiten. Aber das ist nicht das Reich Gottes. Das ist eine krasse Verfälschung dessen, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme Schaden an seiner Seele? Und Jesus hat deutlich gesagt in Johannes 18, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich wird nicht dadurch herbeigeführt, dass Armut beseitigt und Kriegsfolgen gelindert werden. Und liebe Leute, haltet das bitte fest. Es gibt keine einzige Bibelstelle, die dem Christen den Auftrag gäbe, Gottes Reich in dieser Welt zu bauen. Es gibt keine Bibelstelle, die das sagt. Es existiert nicht ein einziger biblischer Blick dafür, dass das Reich Gottes eine von Menschen zu verwirklichende oder mit Hilfe von Menschen zu verwirklichende Herrschaft bezeichnen würde. Und dennoch ist das Reich Gottes da, mitten in dieser Welt. Als ein Schutzraum, den Jesus uns gebracht hat, der gebunden ist an seine Person. Noch unsichtbar, aber real. Und wer zum Reich Gottes gehört, ist nicht mehr dem Reich der Welt ausgeliefert. Obwohl er natürlich in diesem Reich der Welt noch Verantwortung hat und noch klarkommen muss. Wer zum Reich Gottes gehört, der hat jetzt schon ewiges Leben, das durch den Tod hindurch hält. Und trotzdem ziehen viele Menschen es vor, draußen zu bleiben, außerhalb des Palais Lobkowitz, außerhalb des Reiches Gottes. Und darum hat Jesus immer wieder gewarnt und hat gesagt, entweder Reich Gottes oder Hölle. Auch das finden wir in Markus 9 sehr deutlich. Es gibt am Ende nur die Alternative, entweder du bist im Reich Gottes oder du wirst die Ewigkeit in der Hölle sein. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Und das heißt, obwohl das Reich Gottes da ist, kommt nicht jeder Mensch automatisch da hinein. Obwohl der König alle Macht hat, vereinnahmt er nicht jeden Menschen für sein Reich. Und darum lautet der nächste Satz in Jesu Predigt hier, die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium, glaubt an Jesus. Jesus fordert uns zu einer Antwort heraus. Jesus macht damit deutlich, dass der normale Mensch in die entgegengesetzte Richtung läuft, weg von Gottes Reich. Er will alles, nur nicht das Reich Gottes. Er will bessere Verhältnisse. Er will das Paradies auf Erden, aber er will nicht das Reich Gottes. Weil wir selber King sein wollen in unserem Leben. Weil in unserem Herzen diese tödliche Eigendynamik steckt, dem König den Rücken zu kehren. Es ist so, als ob der König alle Türen weit geöffnet hätte, aber wir kehren ihm den Rücken und laufen weg und er ruft uns hinterher, kehrt um. Hör auf, vor mir wegzulaufen. Und wohin soll ich laufen? Zu Jesus. Und glaubt an das Evangelium. Glaub an den König, der Retter wird, weil er sein Leben für dich schenkt. Wenn du verstehen willst, was der Anspruch Jesu ist, wenn du verstehen willst, was das Markus-Evangelium dir vorträgt und anbietet, dann müsstest du dir eigentlich mal ein Gemälde anschauen, das im Ulmer Münster hängt. Ulm ist ja gar nicht so weit hier entfernt. Im Eingangsbereich, wer vorbeikommt, schau unbedingt mal rein. Der Kunstmaler Bartholomäus Zeitblom, ein Zeitgenosse Luthers noch, er ist 1519 gestorben, er stellt auf diesem Gemälde da, wie Gott der Vater den geschundenen, blutüberströmten, im Tod erschlafften Leib seines Sohnes dem Betrachter entgegenhält. So als würde er diesen gestorbenen Jesus für uns zum Glauben anbieten. Als würde er sagen, schau, das ist für dich geschehen. Schau, diesen gekreuzigten Jesus halte ich für dich hin, dir hin zum Glauben. Und er ist deswegen der Sieger über Sünde, Tod und Hölle, weil er auch der Auferstandene ist, der seine Macht erwiesen hat, wie wir das gestern sagten. Das ist also der eindeutige Anspruch Jesu. Wo ich bin, da ist das Reich Gottes. Und so wächst das Reich zunächst mit jedem Menschen, der zu Jesus findet. Jesus hat gesagt in Lukas 17, Vers 20, 21, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Etwas freier übersetzt, es ist inwendig in euch. Es ist da, wo Jesus ist. Aber es kommt noch mehr. Das Reich Gottes wächst noch. Und wir beten, dein Reich komme im Vater unser. Und der Herr hat uns diese große Perspektive verheißen, dass er wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Und dass dann sichtbar und unbesiegbar, für jedermann erkennbar, auch für die, die sich dagegen gesträubt und dagegen gekämpft haben, das Reich Gottes von niemandem mehr übersehen und geleugnet werden kann. Er wird kommen in Macht und Herrlichkeit. Das ist der Anspruch. Und so steil dieser Anspruch Jesu, so vielstimmig der Widerspruch. Der Widerspruch beginnt im Neuen Testament. Und man hat den Eindruck, es wird ein großer Chor. Und immer wieder kommt eine neue Stimme dazu. Und dabei fällt auf, die meisten wagen es nicht, frontal gegen Jesus vorzugehen. Sie wagen es nicht, ihm direkt zu widersprechen. Was sie nicht ertragen, ist das Solus Christus. Allein er, der Retter, weil er der Sohn Gottes ist. Denken wir an Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi hat immer wieder sehr respektvolle Worte für Jesus gefunden. Aber er hat gesagt, ich liebe den Jesus der Bergpredigt, doch ich glaube nicht, dass er der Sohn Gottes ist. Klammer auf, auch in der Bergpredigt wird überdeutlich klar, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus beansprucht, der Richter zu sein, der über jeden Menschen das letzte entscheidende Wort spricht. Lest mal Matthäus 7, lest mal die Bergpredigt. Sie wäre ohne die göttliche Autorität Jesu überhaupt nicht denkbar. Sogar der Islam äußert sich respektvoll über Isa. Isa, das ist die Figur für Jesus im Koran. Man findet freundliche, anerkennende, verehrende Worte für ihn. Aber er ist nicht der Sohn Gottes. Er ist nicht den Sühnetod für unsere Schuld gestorben. Er ist nicht auferstanden. Er ist nur ein Prophet. Oder denken wir an die Irrlehrer im Galaterbrief, die wahrscheinlich sogar akzeptiert haben, dass Jesus der Sohn Gottes sei, aber die zugleich gesagt haben, es reicht nicht aus, an Jesus zu glauben, um gerettet zu werden. Es bedarf noch zusätzlich der Beschneidung. Es bedarf noch zusätzlich eines entsprechenden Werkes des Gesetzes. Jesus ist wichtig, Jesus ist Gottes Sohn, Jesus ehren wir, aber Jesus genügt nicht. Es scheitert am Solus Christus. Und vielleicht die versteckteste Form des Widerspruchs gegen Jesus findet sich im katholischen Glauben. Die katholische Überzeugung ist ein versteckter Kampf, wahrscheinlich vielen gar nicht bewusst, gegen das Solus Christus. Das ist greifbar im gesamten Ansatz dieser Lehre und es ist kein Zufall, es ist kein Ausrutscher. Wenn Papst Franziskus etwa 2014 in einer Predigt auf dem Petersplatz über Jesus Folgendes sagt, ihr könnt das über YouTube mal nachlesen oder hören, ihr müsst eingeben, Pope Francis, Relationships with Jesus. Pope Francis, Relationships with Jesus. Italienisches Original mit englischen Untertiteln. Und dort sagt der Papst Folgendes. Er sagt, es gibt Leute, die glauben, dass man eine persönliche, direkte, unmittelbare Beziehung zu Jesus Christus haben könne, jenseits der Gemeinschaft der Kirche und nicht vermittelt durch die Kirche. Es gibt also Leute, die glauben, man könne in eine direkte, persönliche Beziehung mit Jesus zu treten, ohne dass dies durch die Kirche, meint die römisch-katholische Kirche, hier vermittelt sei. Und Papst Franziskus fügt hinzu, these temptations are dangerous and harmful. Also diese Versuchungen sind gefährlich und schädlich. Das ist nicht so überraschend, dass er das sagt, weil genau das die römisch-katholische Überzeugung ist. Johannes Hartel kann mit rührenden und hoch anerkennenden Worten über Jesus reden und gleichzeitig sich zu allen geltenden Dogmen und Lehren der römisch-katholischen Kirche bekennen, die das Solus Christus zerstören. Und gleichzeitig immer wieder auch eintreten für die Berechtigung etwa der Marienverehrung. Zum Beispiel in diesem Buch, das er geschrieben hat mit Leo Tanner, zusammen katholisch als Fremdsprache. Da heißt es auf Seite 126, Heiligen- und Marienverehrung werden dann zur Ehre Gottes, wenn sie zentriert auf Christus, auf Gott hin gelebt werden. Also, man kann ruhig Heiligenverehrung und Marienverehrung betreiben, wenn es auf Christus hingeschieht. Christus hat uns nicht geboten, Maria zu verehren, sondern die Bibel macht sehr deutlich, dass unsere gesamte Verehrung und Hingabe allein Christus und dem Vater im Himmel gehört. Und er fährt dann fort, Johannes Hartel, mit anderen Worten, Maria hat Jesus, ihren Sohn, so real erlebt wie niemand sonst. Jetzt ist sie bei ihm in der Herrlichkeit. Sie hat deshalb einen einzigartigen Erfahrungsschatz und kennt die Tiefen der Heilsgeheimnisse Gottes. Diesen heilbringenden Blick will sie vermitteln. Und weiter, es ist die Aufgabe Jesu, uns zu zeigen, sagt Johannes Hartel, es ist die Aufgabe Jesu, uns zu zeigen, welchen Platz seine Mutter in unserem Leben haben soll und welche Gnaden er uns durch seine Mutter geben will. Zitat Ende. Das ist ein Angriff auf das Solus Christus. Und dieser Angriff ist umso wirkungsvoller und geistlich desaströser, als er verbunden wird mit Worten größter Hochachtung für Jesus selbst. Das ist ein klassisches Beispiel für das Prinzip des Jesus und. Und wir werden heute Nachmittag sehen, wie eng das Solus Christus mit dem Sola Fide zusammenhängt. Zum letzten Punkt. Erstens hatten wir gesehen, der eindeutige Anspruch Jesu nach Markus 1, Vers 14 und 15. Zweitens, der vielstimmige Widerspruch gegen Jesus, oft gekleidet in Worte großer Hochachtung für ihn. Und schließlich drittens, das, was jetzt gefordert ist, ihr Lieben, unser einstimmiges Zeugnis für Jesus. Und einstimmig meint, wir müssen uns in den entscheidenden Punkten, die Jesus uns vorgegeben hat, die die Bibel uns vorgibt, einig sein. Wir müssen mit einer Stimme sprechen, weil die Bibel uns nur diese eine Stimme zur Verfügung stellt, wenn wir Jesus ehren wollen. Und da ist das Wichtigste, was wir festhalten müssen, das allein. Solus Christus. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen Namen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel uns gegeben, durch den wir gerettet werden, als Solus Christus. Und unsere Leidenschaft, diesem Herrn zu dienen und ihn zu ehren, sollte sich gewissermaßen ermutigen und inspirieren lassen von dem Mann, durch den Gott einen großen Aufbruch in Schottland geschenkt hat und mit dem er die Reformation nach Schottland gebracht hat. Und das ist John Knox. Ein Mann der zweiten Generation, 1514 geboren, also 3 Jahre bevor Luther den Thesenanschlag durchführte, 1572 gestorben. Durch sein rastloses Reisen und Predigen wurde das Evangelium in Schottland ausgebreitet, aber es gab entschlossene Feinde der Reformation. Und diese Feindschaft entzündete sich wieder an diesem Solus Christus. Mary Stuart war aus Frankreich nach Schottland gekommen, um als Königin dort den römisch-katholischen Glauben wieder einzuführen. Ein Bild von Mary Stuart, wie man sich denken kann. Am 24. August 1561, ihrem ersten Sonntag auf schottischem Boden, lässt sie bei der ersten Gelegenheit den Sonntag nach dem ersten Hochamt in Holyrood nutzen, um das Messopfer wieder einzuführen. Das Messopfer, das ist die Repräsentierung und Aktualisierung des Opfertodes Christi durch den Priester, wie es in der katholischen Eucharistie geschieht. Also eine aktualisierende Wiederholung des Opfers Christi. Kann man im Katechismus nachlesen. Die Kirche bekommt Anteil an dem Opfer Christi. Und John Knox kann nicht schweigen. Am ersten Sonntag, nachdem dies passiert ist und er wieder predigen kann, tönt es von seiner Kanzel: Furchtbarer ist eine Messe, als wenn 10.000 bewaffnete Feinde im Königreich gelandet wären. Und in dem schottischen Glaubensbekenntnis der Reformation heißt es dann ganz deutlich in Kapitel 23, diese Lehre ist eine Verlästerung Jesu Christi und eine Leugnung der Genügsamkeit seines einmaligen Opfers, weshalb wir sie aufs Äußerste verabscheuen, hassen und von uns weisen. Die Messe ist eine Rebellion gegen das Solus Christus, weil sie besagt, dass das Opfer Christi fortgeführt werden müsse durch die Kirche. Und deswegen konnte John Knox nicht schweigen. Und sein Leben war geprägt von diesem warnenden Zeugnis. Er hat einmal gesagt: Ich will davon Rechenschaft geben, warum ich dauernd erkläre, was die Messe ist und immer gewesen ist, nämlich Götzendienst. Knox wurde vor die Königin zitiert, um sich zu verantworten. Und die Königin, das ist oftmals dargestellt worden in der Kunst, und die Königin merkt bald, dass Knox nicht mit sich verhandeln lässt. Sie will ihn in Bedrängnis bringen und sagt: Knox, ich verstehe, meine Untertanen sollen euch gehorchen und nicht mir. Und Knox antwortet: Ich schaffe daran, Majestät, dass Fürsten und Untertanen Gott gehorchen. Daraufhin die Königin: Ich. Und Knox hält dagegen: Gottes Werk. Und da versucht die junge Königin, die nicht unhübsch gewesen sein soll, wie die Zeugnisse beschreiben, sie versucht, den Prediger des Evangeliums mit Tränen zu erweichen. Und Nox sagt, ich muss, wenn auch ungern, eher die Tränen ihrer Majestät ertragen, als dass ich es wagte, mein Gewissen zu verletzen. Er bleibt treu, Solus Christus. Und das Ergebnis ist ein nie ruhender, mörderischer Hass dieser Dame auf den Prediger des Evangeliums. Sie wird mit allen Mitteln versuchen, ihn aus der Welt zu schaffen, aber sie kann ihn nicht aufhalten, weil er Christus liebt und weil er von seiner Wahrheit sich nicht abwenden kann. Das ist ein wunderbares Vorbild für uns. Was bedeutet uns das Solus Christus? Liebst du Jesus? Glaubst du, dass er der einzige Retter ist? Glaubst du, dass das, was er am Kreuz von Golgatha vollbracht hat, ausreicht, um jeden Sünder, der sich zu ihm flüchtet, zu retten für Zeit und Ewigkeit? John Knox ist bekannt geworden für dieses Wort: A man with God is always in the majority. Ein Mann mit Gott ist immer in der Mehrheit. Das ist John Knox. Das war die Gewissheit, die ihn getragen hat. Aber die Gewissheit ruhte darin, dass er bei Christus geborgen war, dass er zu seinem Reich gehört und dass er mit jeder Faser seines Herzens in der Zeit, die Gott ihm noch zum Leben geben würde, Menschen dafür gewinnen wollte, Christus zu ehren und ihm zu vertrauen. Denn er ist der einzige Retter, Solus Christus. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du das für uns getan hast. Wir danken dir dafür, dass was am Kreuz von Golgatha geschah, ausreicht, auch für unsere Sünde. Und Herr, wir bitten um deine Bewahrung. Wenn wir versucht werden, uns Stimmen zu öffnen, die deine Ehre, die dein völlig genügsames, ausreichendes Wunder dadurch untergraben und verunehren und letztlich beschmutzen, dass sie andere Instanzen neben dich stellen und zwischen dich und uns schieben wollen. Herr, bewahre uns davor, dich zu verraten. Und bewahre uns davor, schuldig zu werden an unseren Zeitgenossen. Lass uns ihnen mit Freude und mit Dankbarkeit und Demut bekennen, dass du der einzige Retter bist und dass du völlig genügst, Herr. Wir beten dich an, du lieber, guter Herr. Amen.